Vertraulich, der tägliche Videopodcast aus der Bild-Politik-Redaktion mit dem Blick hinter die Kulissen des Politbetriebes. Unser Thema heute, was hilft gegen den Sozialstaat-Kollaps? Es ist Montag, der 25. August, ich bin Thomas Kausch und bei mir ist Bild-Politik-Chef Jan Schäfer. Jan, Abgaben steigen, Löhne schrumpfen, die SPD will den Sozialstaat mit Steuererhöhungen retten, die Union schließt es bislang öffentlich zumindest kategorisch aus. Bleibt es dabei? Was hörst du hinter den Kulissen der CDU?
Also da ist einiges im Gange. Markus Söder hat nochmal ganz klar gesagt, er ist gegen jede Steuererhöhung, so sieht's auch die Spitze der CDU, aber natürlich macht man sich innerhalb der Union, auch innerhalb der Unionsfraktion Gedanken, was kann man denn eigentlich der SPD als Gegenleistung anbieten dafür, dass sie wirklich spürbare Reformen am Sozialstaat mitträgt? Stichwort Bürgergeld, Stichwort Rente, Stichwort Gesundheit. Und da gibt es durchaus die eine oder andere Überlegung, wenn es zu diesen harten, spürbaren Reformen kommt, zum Beispiel zu sagen, bei der Reichensteuer, der sogenannten Reichensteuer, die zum Beispiel für Paare ab rund 560.000 Euro Einkommen pro Jahr gelten würde, dass man da ein bisschen draufsattelt, beispielsweise ein Punkt rauf, zwei Punkte rauf.
Auch bei der Erbschaftssteuer?
Das ist völlig unklar, da sagt die CSU ganz klar, Erbschaftssteuer, nein, tasten wir nicht an. Es geht ja am Ende um die Frage, zum Beispiel, was ist mit denjenigen, die eine Firma erben und wenn sie die weiterführen, zum Beispiel für 10 Jahre niemanden entlassen, also Beschäftigungssicherung betreiben, dann gehen diese Erben in der Regel komplett an der Steuer vorbei. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Genau darüber ist ja eine Debatte auch entstanden. Die SPD findet das nicht gut. Es ist damals vor vielen Jahren eingeführt worden, damit Firmen, die vererbt werden, dann nicht in Turbulenzen geraten, damit man diese Firmen auch weiterführen kann und nicht zum Beispiel Leute entlassen muss. Das heißt, der Sinn dieser Möglichkeit, wenn man eine Firma weiterführt und die Belegschaft erhält, das so weiterzuführen, ist eigentlich sehr, sehr gut. Mhm. Aber auch da hört man von dem einen oder anderen in der Union, vielleicht müssen wir auch daran.
Also erste Stimmen, dass es womöglich doch Steuererhöhungen geben könnte, da würde doch sofort wieder der Baum brennen oder nicht wieder ein gebrochenes Versprechen. Im Koalitionsvertrag wurde ja ausdrücklich festgehalten, dass die Einkommensteuer gesenkt werden soll, wenn es Spielraum dafür gibt. Aber nirgendwo war die Rede davon, dass sie erhöht werden sollte. Würde die Partei da mitziehen?
Also wir müssen jetzt einmal das, glaube ich, genau aufschichten. Diese, wenn es dann überhaupt dazu kommen sollte. Wie gesagt, das sind ja jetzt erste Stimmen überhaupt, die das mal diskutieren.
Na, so geht's
wenn
los.
Ja, aber davor steht ja was anderes. Also wir reden nicht über eine Steuererhöhung für diejenigen, die richtig gut verdienen, sondern wir reden erstmal über, so sagen es zumindest diejenigen aus der Union, erstmal über klare Reformen. Und das ist eigentlich die Grundvoraussetzung. Und in diesem Verlauf könnte man dann darüber nachdenken, auch der SPD etwas anzubieten, zum Beispiel zu sagen, okay, wenn ihr möchtet, dann werden wir bei denen, die sehr gut verdienen, wie gesagt, deutlich über eine halbe Million im Jahr, dann etwas leicht draufsatteln. Aber mein Eindruck ist, das steht nicht am Anfang der Debatte, sondern das ist dann sozusagen das Goodie, was die Union oben drauf gibt, drauf geben könnte, muss man sagen, damit die SPD vorher aber bereit ist, viele Dinge mitzutragen, die für die SPD aus Sicht der SPD schmerzhaft sind, aber die von der Union eingefordert werden, Stichwort Bürgergeld, Stichwort Kürzung auch bei möglicherweise den Wärmepumpen. Das hat Markus Söder ja heute bei uns jetzt auch nochmal aufs Tableau gebracht.
Ja. Jetzt trifft sich ja heute CDU Spitzenminister beziehungsweise alle CDU-Minister und CSU-Minister und die Spitzen aus den Parteien treffen sich im Kanzleramt bei Friedrich Merz, um einen gemeinsamen Fahrplan zu entwerfen. Von der SPD ist keiner eingeladen. Auch nicht die zuständigen Minister für Finanzen, Lars Klingbeil oder Bärbel Baas, Arbeits- und Sozialministerin. Stößt das bei denen auf?
Ich glaube, das ist ganz normal. Es gibt ja eine Fraktionsklausur jetzt am Donnerstag und am Freitag, wo die Spitzen von Union und SPD-Fraktionen sich jeweils treffen. Und dass natürlich sich die Unionsseite berät, dass sich auch die SPD-Seite berät, das machen die übrigens auch. Das ist, glaube ich, ganz klar. Lars Klingbeil kann heute auch gar nicht dabei sein. Der ist ja in Kiew unterwegs. Aber es gibt auch da Runden natürlich, in denen man sich abstimmt. Von daher, glaube ich, ist das ein normales Prozedere jetzt im Vorfeld so einer Klausur. Und Die CDU-Spitze hat ja den Herbst der Entscheidung ausgerufen. Carsten Lindemann hat gesagt, uns bleiben eigentlich nur 2-3 Monate. Also eigentlich jetzt bis, muss man sagen, Anfang November, um Reformen auf den Weg zu bringen. Denn dann, das dürfen wir auch nicht vergessen, im Frühjahr 2026 gibt es 2 wichtige Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Und dann beginnt ja auch schon ein paar Monate früher, also im November, Dezember dieses Jahres, der Wahlkampf. Und dann wird es immer schon wieder schwer, Reformen auf den Weg zu bringen.
Mal abgesehen von dem politischen Zündstoff, was hörst du von den Wirtschaftsexperten, mit denen du ja auch immer in Kontakt bist? Ist unser Sozialstaat eigentlich wirklich zu groß?
Ich glaube, Friedrich Merz hat da etwas angesprochen am Wochenende auf einem Parteitag in Niedersachsen, dass bei ganz, ganz vielen Menschen irgendwie schon in den Köpfen auch drin ist. Viele spüren ja so richtig, ist dieser Sozialstaat nicht mehr arbeitsfähig, beziehungsweise er wird zumindest immer, immer teurer. Wir sehen das an unseren Lohnabrechnungen, die Beiträge beispielsweise für die Krankenkassen, die gesetzlichen Krankenkassen oder auch die Pflegeversicherung sind in den letzten Jahren, man kann fast sagen, jährlich angestiegen, die Pflegeversicherung sogar einmal unterjährig. Und das bedeutet ja eigentlich, dass die Kosten für diese Versicherung immer stärker steigen und stärker steigen als eigentlich das allgemeine Wachstum, der allgemeine Wohlstand im Land. Deswegen müssen ganz, ganz, ganz viele Menschen immer mehr von ihrem Lohn an diese Kassen zahlen. Und jetzt ist die große Frage, ist das eigentlich gut? Kann man da etwas gegen tun oder ergibt man sich diesem? Und wir haben es ja hier auch schon mal diskutiert. Das ist die große Frage. Was tun, damit der Lohn nicht schrumpft? Und da gibt es von Experten zahlreiche Vorschläge, die sind zum Teil unangenehm, das sind diese sogenannten unpopulären Maßnahmen. Da ist beispielsweise dabei zu sagen, lass uns doch den Renteneintritt an die Lebenserwartung koppeln. Also wenn die Lebenserwartung immer weiter steigt, muss es dann ja auch beim Renteneintritt genauso sein. Also beispielsweise einen Renteneintritt mit 68 in den nächsten 5, 6, 7 Jahren anstreben und danach einen Renteneintritt mit 69, wenn die Lebenserwartung weiter steigt. Was ist zum Beispiel mit einer stärkeren Selbstbeteiligung bei Arztbesuchen? Die Deutschen gehen relativ häufig zum Arzt, verglichen mit anderen Ländern oder mit den Menschen in anderen Ländern. Wenn das so ist, dann muss man auch bereit sein, dafür mehr auszugeben. Und wir haben ja zurzeit das Gefühl, als gesetzlich Versicherter gehst du zum Arzt und es kostet nichts. Natürlich kostet ganz viel. Und je häufiger man zum Arzt geht, umso teurer ist es. Also die Frage, muss man das vielleicht ein bisschen steuern? Und Arztbesuche oder bei Arztbesuchen auch, ob das über eine Praxisgebühr ist oder wie auch immer, ein Selbstbehalt, muss man da etwas mehr dazu bezahlen. Beim ganzen Thema Bürgergeld gibt es natürlich viele Einsparmöglichkeiten, also was das Thema Arbeitsverweigerer angeht oder auch die Frage, das hat die Koalition auch beschlossen, Ukrainer, die künftig nach Deutschland kommen, sollen kein Bürgergeld mehr beziehen, sondern dann
darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Kann man es in einem Satz sagen, sparen oder steuern rauf? Was ist der bessere Weg?
Die Frage ist natürlich eine sehr, sehr heiß diskutierte Frage, nicht nur hier im politischen Berlin, sondern wahrscheinlich auch bei vielen Menschen zu Hause. Da gibt es, glaube ich, keine klare Antwort, aber ich glaube, aus dem Erfahrungswert eines jeden Menschen hinaus würde man immer sagen, wenn man eine bestimmte Summe zur Verfügung hat als Einkommen, nehmen wir mal einfach mal jetzt, um es einfach zu machen, 1000 Euro. Ich habe 1000 Euro zur Verfügung, aber meine Kosten, die werden immer höher, sind plötzlich bei 900, plötzlich bei 1000, plötzlich bei 1100 Euro. Ich gebe also mehr aus, als ich einnehme. Dann gibt es 2 Möglichkeiten. Man geht zur Bank und holt sich einen Kredit oder man pumpt Freunde an. Oder man sagt, was habe ich eigentlich für Ausgaben, bei denen ich irgendwie sparen muss, um wieder ins Lot zu kommen. Und genau das muss hier bei uns natürlich auch passieren.
Wir haben das auch mal in unser Debattenportal gegeben auf Bild. Da können Bild-Plus-Abonnenten aktiv mitdiskutieren. Macht Merz unseren Sozialstaat wieder flott, haben wir gefragt. Und da sagen 27% ja, aber 68% sagen nein. Andi Oberkrämer zum Beispiel sagt, ja, ich denke, dass Merz mit seiner CDU-CSU den Sozialstaat wieder flott bekommen würde. Voraussetzung dafür ist hauptsächlich, dass die SPD endlich ihre Ideologie und ihren Geltungsdrang hinten anstellt. Und Amos Big sagt zum Beispiel, nein, nicht mit seinem derzeitigen Koalitionspartner, erst recht nicht, wenn das Geld weiter an alle verschenkt wird, mit dem Wunsch, die ganze Welt zu retten.
Ja, ich glaube, der Punkt der Koalitionspartner, das ist ein entscheidender Punkt. Wenn Friedrich Merz könnte und alleine regieren würde, dann wäre es sicherlich einfacher für ihn, die Dinge umzusetzen. Der Koalitionspartner steht bisher auf der Bremse, auch wenn Lars Klingbeil ja gesagt hat, jetzt will er loslegen, was die Sozialstaatsreform angeht. Es liegt aber bisher eigentlich zu wenig auf dem Tisch von der SPD, dass man das richtig beurteilen könnte. Die Erfahrung hat bisher gezeigt, die SPD steht bei diesen Dingen immer auf der Bremse. Wir nehmen Franz Müntefering und die Rente mit 67 da mal aus. Und wir haben hier auch schon mal drüber gesprochen, die Agenda 2010 war natürlich ein wirtschafts- und sozialpolitisches Glanzstück, man muss es so sagen. Aber
deshalb spricht man jetzt auch immer von der Agenda 2030.
Genau, ich glaube bloß, in der momentanen Verfassung der SPD tut sie sich schwer. Und dann kommen wir wieder zum Anfang unseres Gespräches. Und in dieser Situation könnte es vielleicht der SPD-Spitze helfen, argumentativ auch bei der eigenen Klientel, die noch übrig geblieben ist, zu sagen, okay, guck mal, wir tragen diese vielleicht auch harten Sozialreformen mit und gleichzeitig müssen aber die Reichen, ich formuliere es jetzt extra ein bisschen platt, auch stärker dafür zahlen. So, und das könnte beispielsweise dann eine Anhebung des sogenannten Reichensteuersatzes sein.
Du hast es vorhin schon angesprochen, Lars Klingbeil ist in der Ukraine überraschend zu Besuch dort, hat dort weitere deutsche Milliardenhilfen versprochen, rund 9 Milliarden jährlich in den kommenden Jahren. Wir bekommen zunehmend Mails auch von Lesern, Zuschauern, Nutzern nach dem Motto, wie kann das sein, unser Sozialstaat vor dem Kollaps, aber für Ukraine-Hilfen, auch für ukrainische Flüchtlinge in Deutschland ist Geld da. So, darüber haben wir gesprochen heute Morgen auch in unserer Politikkonferenz und da kamen sofort auch Diskussionen aus. Kann man das so nebeneinander stellen?
Also wenn es Menschen in diesem Land gibt und es gibt offensichtlich ziemlich viele Menschen, die das diskutieren, natürlich muss man das dann nebeneinander stellen. Ob das am Ende gerechtfertigt ist, ist ja eine andere Frage, aber offenbar treibt genau diese Frage viele Menschen um und ich persönlich habe eine andere Meinung oder sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, dass die Hilfen, die vor allem die militärischen Hilfen für die Ukraine unerlässlich sind, auch aus unserer Sicht, aus nationaler Sicht, um uns zu verteidigen und um auch Putin gegenüber ganz klar Stärke zu demonstrieren und zu dokumentieren. Die andere Frage ist zum Beispiel, was ist mit den Ukrainern, die in Deutschland hier als Flüchtlinge sind, die ja bisher Bürgergeld beziehen. Den wird man das Bürgergeld nicht streichen können. Man muss alles tun, damit auf jeden Fall mehr Ukrainer in Arbeit kommen. Das ist ganz klar. Da sehen wir ja, da sind wir im Vergleich zu anderen europäischen Staaten deutlich schlechter. Zum Teil nur halb so viele Ukrainer arbeiten bei uns wie in anderen Ländern.
In der Tat, es sind nur ein Drittel der Ukrainer, die hier in Deutschland sind.
Und wenn wir nach Dänemark zum Beispiel gehen, sind es fast doppelt so viele, die in Arbeit sind. Also da muss man sich schon fragen, warum ist das bei uns eigentlich anders als zum Beispiel in Dänemark? Das ist der eine Punkt. So, da ist sicherlich Sparpotenzial, aber wir müssen ja auch gucken,
Apropos Spanien, lass mir ein paar Zahlen kurz sagen. Also die Hälfte der deutschen Ukraine-Hilfen von Februar 22 bis Ende letzten Jahres ging an die ukrainischen Flüchtlinge, also nicht für Militärhilfen und so weiter und so fort. Das sind 25 Milliarden Euro und da ist dieses Jahr noch gar nicht drin, allein im vergangenen Jahr über 6 Milliarden Euro. Deshalb hat ja auch CSU-Chef Söder gefordert, wegen der angespannten Haushaltslage das Bürgergeld für alle aus der Ukraine Geflüchteten zu streichen. Gibt es Signale, dass das passieren könnte?
Genau, das ist ja das, was ich gerade sagte. Im Koalitionsvertrag ist es ja festgehalten. Rückwirkend sollte das eigentlich passieren zum 1. April, also für alle Ukraine-Flüchtlinge, die seit dem 1. April kommen.
Aber es funktioniert nicht richtig, weil es zu viele Zuständigkeitsprobleme gibt.
Es ist noch gar nicht umgesetzt, also es gibt doch gar kein Gesetz, dass das jetzt, ist noch nicht in Kraft, dieser Beschluss oder dieses Vorhaben. Und es wird schwer werden, das haben wir zwischendurch ja auch schon berichtet, wird schwer werden, das umzusetzen, weil es ein großes Abrechnungs-Hin und Her dann geben würde. Die bekommen jetzt Bürgergeld, müssten dann das Asylbewerberleistungsgesetz, das müsste rückwirkend mit den Kommunen umgebucht werden zwischen den Ländern und das ist alles kompliziert. Deswegen geht man eigentlich in der Koalition davon aus, dass man sich darauf einigt, dass künftig ukrainische Flüchtlinge, die nach Deutschland aber erst kommen, also künftig, dann ab einem Stichtag, was auch immer, 1. Oktober, 1. November zum Beispiel, keine Hilfen mehr aus dem Bürgergeldtopf bekommen, sondern dann als Asylbewerber eingestuft werden. Nun ist es aber so, es kommen gar nicht mehr so viele Ukrainer aktuell nach Deutschland. Das heißt, der Effekt wird vielleicht gar nicht so groß sein. Das Geld, was gezahlt wurde, wurde gezahlt. Der Fehler wurde am Anfang gemacht. Darüber, glaube ich, jetzt zu diskutieren, ist müßig, aber die Frage ist ja, wie geht's weiter? Und da ist ja die Frage jetzt, wenn wir künftig sparen im Sozialstaat, muss man auch bei Ukraine-Hilfen sparen. Da glaube ich, will man das machen. Hier bei künftigen Ukrainern oder Ukrainern, die künftig nach Deutschland kommen. Mhm. Was die Militärhilfe angeht, glaube ich, sind wir gut beraten, die Ukraine weiterhin extrem stark zu unterstützen. Mhm. Einfach um gegen Putin uns ordentlich zu verteidigen.
Also der Herbst der Reformen steht bevor. Jan, vielversprechend klingt das eigentlich nicht. Herbst klingt ja mehr nach Ende und nicht so nach Anfang. Aber bei dem Tempo, das wir gewohnt sind, wird es sicherlich bis zu einem Frühling der Reformen möglicherweise dauern. Vertraulich auch morgen wieder um 17 Uhr live bei Bild und ab heute auch immer als Podcast. Danke, Jan.
Gerne.